Ich freue mich sehr, dass wir diese Zeit hier zusammen haben können mit diesem so wichtigen und spannenden Thema, die Gemeinde in der Endzeit. Gewaltig, dass ihr Interesse habt, sowas zu hören. Viele wollen das nicht hören. Und bin sehr gespannt, wie der Heilige Geist uns führen wird, wie das so gehen wird. Ich weiß nicht, was du so für Assoziationen hast, wenn du das hörst. Gemeinde in der Endzeit. Als ich mich bekehrt habe vor über 30 Jahren, war das ein Thema, was sehr, sehr aktuell war. Und viel wurde darüber geredet. Und ich hatte kein Gefallen an dem meisten, was da geredet wurde. Und habe eigentlich über fast 30 Jahre kein Interesse an diesem Thema gehabt. Habe alles Mögliche studiert und gelehrt. Aber Endzeit und all diese Dinge waren für mich überhaupt nicht irgendwie aktuell. Aber seit einigen Jahren spüre ich, wie der Heilige Geist eine Betonung darauf legt. Und ich fing an, Dinge zu studieren, fing an, irgendwie Sachen zu forschen im Wort Gottes und mir Gedanken zu machen. Und jetzt finde ich, dass es ein ganz, ganz spannendes Thema ist. Und ich sage das gleich von vornherein, es geht nicht darum, irgendwie unsere Neugierde zu befriedigen oder unsere Fantasie zu beflügeln und irgendwelche wilden Spekulationen loszulassen. Ich werde mich bemühen, das Wort zu lehren. Und da, wo Spekulationen im Raum sind, die mit dem Wort nichts zu tun haben, gebe der Herr Gnade, dass wir da reinstechen, dass diese Dinge zerplatzen und dass wir die Dinge sehen, so wie das Wort Gottes sie behandelt. Wir haben morgen viel Zeit und ich habe vor, müssen mal sehen, wie das dann so geht und wie weit wir vorankommen in dem Thema, aber ich habe jetzt mal so mir vorgenommen, irgendwann morgen am Nachmittag, vielleicht am späteren Nachmittag, auch eine kürzere oder vielleicht auch etwas längere Zeit zu nehmen, wo ich Raum geben möchte für Fragen, weil ich glaube, dass es manche Dinge gibt, die ich so irgendwie nebenbei erwähne oder streife oder so und dann sind Fragen da und du ein bisschen genauer und wie ist das gemeint und habe ich das richtig verstanden oder so. Das ist dann gut irgendwie, das wird dann praktischer. Das Ziel dieser ganzen Sache ist, nicht Wissen anzuhäufen oder irgendwelche Theorien zu pflegen. Das Ziel ist, dass wir die Dringlichkeit Gottes spüren. Das Ziel ist, dass wir den Ruf des Heiligen Geistes hören. Ein ganz energischer, dringender Ruf, dass wir uns vorbereiten lassen. Ich glaube, dass niemand von uns wirklich sich darüber im Klaren ist, was in den nächsten Jahren auf uns zukommen wird. Und wir brauchen die Belehrung des Heiligen Geistes. Und wir brauchen eine Veränderung unserer Mentalität, ein anderes Verständnis, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen, ein anderes Verständnis, was es bedeutet, zu einer Gemeinde zu gehören. Gott wird uns seine Sicht offenbaren und die ist sehr verschieden von dem, was heute so landläufig in der pfingstlich-charismatischen Welt gehandelt wird. Sehr verschieden. Und wir müssen jede Zeit, die jetzt da ist, nutzen, um Schritt zu halten mit dem Heiligen Geist. Da ist noch eine Zeit, die Gott uns gibt der Vorbereitung. Aber diese Zeit, wenn wir mit dem Heiligen Geist gehen, wird randvoll sein mit Schritten, mit neuen Sichtweisen, mit Gehorsamsschritten, mit Reinigung unseres Lebens und so weiter. Und wir haben wirklich keine Zeit mehr zu verlieren. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Das ist absolut dringlich für Gott. Wenn ich das so überlege, so, ja, Jesus sagt, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Dann frage ich ja, was ist auf dem Herzen Gottes? Und seit Jahren, ich höre dieses Wort Vorbereitung. Vorbereitung. Wir brauchen eine Vorbereitung für das, was kommt. Die Gnade ist da, dass wir da durchgehen können. Aber Gnade muss genommen werden. Und Gnade wird nur von denen genommen, die glauben, dass sie Gnade brauchen. Die, die meinen, dass sie keine Veränderung brauchen, die, die meinen, dass sie keine Gnade von Gott brauchen, um durch die kommenden turbulenten Zeiten durchzugehen, werden diese Zeit der Vorbereitung verschlafen. Und viele werden das tun. Viele werden diesen Ruf des Heiligen Geistes nicht hören. Und sie werden so überrascht sein und so geschockt sein. Aber wenn wir mit dem Heiligen Geist gehen und uns leiten lassen und Schritt für Schritt die Dinge angehen, die er heute uns sagt, wir werden nicht unvorbereitet sein. Wir werden nicht plötzlich ratlos sein, sondern wir werden genau wissen, wie der nächste Schritt aussieht. Und wir werden nicht in Panik sein, wir werden nicht in Orientierungslosigkeit sein, wir werden nicht in Verwirrung sein, wir werden nicht in Gefahr sein, in irgendwelche Fallen des Teufels hineinzulaufen. Aber es ist notwendig, dass wir die Dringlichkeit der Stunde verstehen. Es ist notwendig, dass wir uns vom Heiligen Geist leiten lassen. Es ist absolut notwendig. Lass uns einmal hineingehen in das Wort Gottes. Und ich möchte starten mit einer Schriftstelle in 2. Petrus. 2. Petrus, Kapitel 1. Und Petrus sagt in Vers 19, 2. Petrus 1, Vers 19, und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester und ihr tut gut, darauf zu achten als eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht, denn niemals wurde eine Weissagung, eine echte Weissagung, durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Das prophetische Wort ist eine Lampe an einem dunklen Ort. Das heißt, diese Lampe muss gebraucht werden. Das ist kein Schmuckstück, sondern es ist ein Gebrauchsgegenstand. Und mit dieser Lampe haben wir an einem dunklen Ort Orientierung. Wir wissen, wohin wir gehen. Wir wissen, wie die nächsten Schritte aussehen. Wir wissen, wo Abgründe sind. Wir wissen, wo Gefahren sind. Wenn wir die Lampe des prophetischen Wortes wirklich besitzen und wissen, damit umzugehen, wir werden Licht haben, wenn andere in Dunkelheit sind. Wir werden das Licht haben. Wir werden das Licht haben. Und darum ist es so wichtig, dass wir studieren, was das Wort Gottes zu sagen hat. Und das wollen wir in diesen Stunden, die wir hier miteinander haben, das wollen wir tun. Jesaja 60, das ist ein prophetisches Wort, was seit vielen Jahren vom Heiligen Geist betont wird, beleuchtet wird, hervorgehoben wird und aus allen möglichen Ecken, wenn du so die internationale Szene ein bisschen kennst, von allen möglichen Ecken kommt dieses Wort. Und es ist ein ganz spezielles Wort, was ich hier am Anfang benutzen will, weil es von den beiden gegensätzlichen und wichtigsten Trends spricht, die uns begegnen und mit denen wir zu tun haben in dieser Zeit. Ich gehe noch einmal zurück zu meiner Bekehrung, das war 74. Und da war gerade die Vision von David Wilkerson, ich glaube 75 oder so, kam dieses Buch raus, die Vision. Kennt das jemand von euch, die Vision von David Wilkerson? Einige kennen das, alle anderen müssen das mal sich irgendwo ausleihen oder ich glaube es ist sogar jetzt neu rausgekommen und lesen. Und ich kann mich erinnern, damals Endzeit, das war für mich ein Begriff, wo ich dachte, das ist ganz weit weg. Das ist ganz weit weg. Und dann habe ich dieses Buch gelesen von David Wilkerson. Und dann habe ich gedacht, da stehen Dinge drin, die kann man sich gar nicht vorstellen. Da stehen Sachen drin, also das muss ja noch 200 Jahre in der Zukunft sein, bis überhaupt irgendwie irgendwas passiert, dass diese Dinge, von denen er da schreibt, überhaupt irgendwie möglich wären. Und jetzt, 30 Jahre später, das Allermeiste in diesem Buch ist überholt. Das Allermeiste in diesem Buch ist schon passiert. Ihr Lieben, Endzeit ist nicht etwas irgendwo da hinten, hinter dem Zeithorizont. Wir sind mittendrin. Wir sind mittendrin. Dies sind die letzten Stunden der letzten Tage. Und ob das noch 20 oder 30 oder 50 Jahre dauert, bis der wiederkommt, ich habe keine Ahnung. Aber das ist auch nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir, wie ich das schon sagte, die Zeit nutzen. Die Zeit nutzen. Und wie viel wir dann von diesen Dingen sehen, das ist unwichtig, aber das, was wir vom Geist bekommen haben, werden wir an die nächste Generation weitergeben. Und sie muss die letzten Meter laufen bis ins Ziel. Jesaja 60. Steh auf, werde Licht. Denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften, aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Hier haben wir diesen Kontrast, Licht und Finsternis. Und das Licht Gottes kommt zur Gemeinde und Dunkelheit breitet sich aus über den Völkern. Zwei völlig entgegengesetzte Trends. Und mit diesen beiden Trends haben wir zu tun und auf diese beiden Trends müssen wir reagieren. Hier wird gesagt, die Herrlichkeit kommt, das Licht kommt, aber damit wir es nutzen können, müssen wir auf die kommende Herrlichkeit, auf dieses Licht reagieren. Wenn wir nicht reagieren, kommt das Licht, aber es wird uns nichts nützen. Und wahrscheinlich morgen werden wir dann auf diese Dinge ein bisschen eingehen. Steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Ich habe überlegt, wie ich starte und ich war lange schwankend, ob ich mit der Finsternis starten soll oder ob ich erst mit dem Licht starten soll. Und ich habe mich entschieden, ich starte mit der Finsternis. Weil wenn wir die Herrlichkeit der Gemeinde beschreiben, und nicht verstehen, in welchem Rahmen sich das abspielt. Und nicht verstehen, was gleichzeitig in der Zeit, wo die Herrlichkeit zur Gemeinde kommt, was gleichzeitig in der Welt geschieht und auch in der christlichen Welt geschieht, dann wird die Herrlichkeit für uns nicht so kostbar sein und nicht so geschätzt werden und dankbar erwartet werden, wie wenn wir wissen, wie die andere Seite aussieht. So habe ich mir vorgenommen, dass ich heute Abend diesen Teil beschreibe. Das ist auch gut, dann haben wir es hinter uns. Und auch wenn ich über sehr viel böse und schockierend böse Dinge sprechen muss, trotzdem will ich Gehilfe eurer Freude sein. Und die Freude besteht darin, dass wir wissen, wo sind die Gefahren. Und was sollen wir tun? Und weil wir klug sind, wir werden es tun. Was werden wir tun, um in diese Fallen nicht hineinzutappen? Darum geht es. Darum geht es. Sodass eine Finsternis, eine Decke der Finsternis, die sich ausbreitet über den ganzen Planeten und über die Völkerschaften. Und diese Finsternis redet von Orientierungslosigkeit, von geistlicher Blindheit. Die redet davon, einfach keinen Plan zu haben, kein Verständnis zu haben. Wer ist Gott? Was tut Gott? Was ist das Wort Gottes? Was ist das Handeln Gottes? Was ist das Ziel Gottes? Einfach keinen Plan zu haben und von irgendetwas bewegt zu werden, wovon man gar nicht weiß, was ist das eigentlich? Die Bibel sagt, die Gottlosen stolpern. aber sie wissen nicht, worüber sie stolpern. Und das heißt, sie haben keinerlei Chance, aus dem Stolpern irgendeine Lehre zu ziehen. Sie haben keine Chance, irgendwie sich auf die nächste Situation vorzubereiten, weil sie gar nicht verstehen, worüber sie gestolpert sind. Also werden sie wieder stolpern und ihr Leben geht in Zyklen. Immer wieder das Gleiche. Immer wieder das Gleiche. Und ich sehe viele Dinge, auch im christlichen Lager, die sich immer wiederholen. Und wann werden wir das Wort nehmen und Ereignisse, die unter uns geschehen, anschauen durch die Augen des Wortes und die Dinge, die passieren, so nennen, wie Gott sie nennt und daraus die Lehren ziehen, die wir ziehen können und ziehen sollen, um aus diesem Kreislauf auszubrechen, immer wieder dieselben Geschichten zu machen. Vielleicht ergibt sich das, dass ich morgen noch ein bisschen etwas über Gemeinde und Gottes Plan mit der Gemeinde dann irgendwie beschreibe. Mein Empfinden, seit 30 Jahren lassen wir die grundlegenden Dinge aus dem Wort Gottes über was eigentlich Gemeinde ist aus. Seit 30 Jahren kommen wir nicht wirklich vorwärts. Und die charismatische Gemeinde heute, mit Ausnahme, dass heute sehr viel mehr Sünde in unseren Reihen ist und auch geduldet wird, die charismatische Gemeinde heute ist nicht sehr viel anders als die pfingstlich-charismatische Gemeinde vor 30 Jahren. Und wenn wir anschauen, was das Wort uns anbietet, was das Wort beschreibt, was Gemeinde ist und was zur Gemeinde gehört, dann ist es dringend an der Zeit, dass wir einmal Inventur machen in unserem persönlichen Leben, auch in unserem Dienst als Mitarbeiter im Reich Gottes, als Leiter, dass wir Inventur machen und dass wir anfangen, unbrauchbares Zeugs, unbrauchbares Mobiliar, was irgendwer reingestellt hat, was überhaupt nicht von Gott kommt, rauszuschmeißen aus dem Haus des Herrn. Und dass wir anfangen zu beten für Dinge, die Gott versprochen hat, die unter uns sein müssen, die wesentlich zur Gemeinde gehören. Und wenn diese Dinge und Dienste nicht da sind, dann kann niemals die Gemeinde sein. Die Gemeinde ist weit davon entfernt, die Gemeinde zu sein. Aber morgen werden wir anschauen, den Plan Gottes, die Verheißung Gottes und die zukünftige Herrlichkeit, um was in dieser Zeit des Lichts, der Finsternis und des Chaos, was dort für eine Herrlichkeit sich offenbaren wird. Jetzt sind wir bei der Finsternis. Die Finsternis breitet sich aus. Und das ist das, was Jesus verheißen hat, was Jesus beschrieben hat, wovon Jesus geredet hat. Er sagte in Matthäus 24, in den letzten Tagen, die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Und die Liebe der meisten wird erkalten. Eines der markantesten Merkmale und Gefahren der Endzeit sind nicht Naturkatastrophen, Kriege, Seuchen, Hungersnöte und all diese Dinge, die prophezeit sind, sondern eines der markantesten und für uns wichtigsten Merkmale der Endzeit ist das, was die Bibel Verführung nennt. Da kommt die größte Gefahr her. Und Jesus und die Apostel reden ganz anders und mit ganz großer Dringlichkeit von Verführung. Und die allermeisten pfingstlich-charismatischen Christen glauben, dass Verführung für sie kein Thema ist. Verführt sind immer die anderen. Aber wenn wir nicht wissen, was ist Verführung und durch welche Nachlässigkeiten macht man sich zum Kandidaten von Verführung? Das heißt, wie muss ich mich schützen? Wie muss ich leben, damit ich nicht Opfer von Verführung werde? Dann nützt das ganze Thema Verführung überhaupt nichts, wenn das nicht die praktische Auswirkung ist. Jesus hat gewarnt. Die Jünger wollten wissen, ja, wann ist die Zeit deiner Wiederkunft? Das ist ja die große Frage. Ja. Und Jesus gibt diese interessante Antwort. Seht zu, dass euch niemand verführe. Ja, die wollten noch ein Datum. Und was ist das für eine Antwort? Seht zu, dass euch niemand verführe. Ich glaube, Jesus will damit sagen, du kannst den perfekten Endzeitplan aus irgendwelchen Endzeitbüchern dir zusammenlesen. Wenn dein Herz nicht bewahrt wird, nützt dir das alles überhaupt gar nichts. Und am Ende wirst du auf der falschen Seite dich wiederfinden. Es geht nicht um Wissen, sondern es geht um Herz. Da tobt eine Schlacht. Es tobt eine Schlacht um dein Herz und um das Herz aller Menschen. Es ist eine Schlacht, wo es letztendlich darum geht, wen wirst du anbeten? Es geht um Anbetung, es geht um das Herz. Seht zu, sagt Jesus, dass euch niemand verführe. Und Paulus sagt es dann genauso. Und dann prophezeit er. Lass uns einmal zu 2. Thessalonicher gehen. 2. Thessalonicher Kapitel 2. Das ist eine wichtige Passage. Und da sind ganz wichtige Dinge drin, die wir unbedingt hören müssen und die wir so stehen lassen müssen, wie der Apostel unter der Führung des Heiligen Geistes sie hier auch aufzeigt. Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm. Achtet auf die Reihenfolge. Die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unsere Vereinigung mit ihm. Die Ankunft des Herrn ist der Moment unserer Vereinigung mit ihm. Und wenn du die prophetischen Schriften studierst, dann weißt du, es gibt zwei Kommen Jesu, nicht drei, es gibt zwei. Es gibt ein erstes Kommen, und das war das Baby in Bethlehem, und es gibt ein zweites Kommen. Und mehr gibt es nicht. Mehr gibt es nicht. Und der Tag des Herrn ist der Tag des Kommens des Herrn und der Tag unserer Vereinigung mit ihm. Das ist, was Paulus lehrt. Wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, dass ihr euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern, auch nicht erschrecken lasst, weder durch Geist, also das heißt durch Manifestationen und Prophetie, Visionen und Träume und so weiter, noch durch Wort, noch durch Brief, als seien sie von uns, da waren also offensichtlich gefälschte Briefe im Umlauf und die hatten den Eindruck erweckt, die seien von den Aposteln, als ob der Tag des Herrn da wäre. Da gab es also verkehrte geistliche Mitteilungen, dass niemand euch auf irgendeine Weise verführe. Denn dieser Tag, von welchem Tag spricht er? Vom Tag der Ankunft unseres Herrn und vom Tag unserer Vereinigung mit ihm. Dieser Tag kommt nicht. Es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen ist und der Mensch der Gesetzlosigkeit geoffenbart worden ist, der Sohn des Verderbens. Wir nennen ihn den Antichristen. So bevor Jesus wiederkommt und bevor wir mit ihm vereinigt werden, geschehen zwei Dinge. Es gibt den Abfall. Und es gibt die Offenbarwerdung oder das Erscheinen des Menschen der Gesetzlosigkeit. Diese beiden Dinge, sagt Paulus, geschehen, die müssen geschehen, bevor Jesus wiederkommt. Und wenn Jesus wiederkommt, das ist der Tag unserer Vereinigung mit ihm. Das ist, was Paulus lehrt. Es ist doch absolut eindeutig. Zuerst muss der Abfall kommen. Und wenn der Abfall gekommen ist, dann kommt der Sohn oder die Offenbarwerdung des Sohns des Verderbens. Weil der Abfall bereitet geistlich den Weg vor für diese Offenbarwerdung des Antichristen oder des Menschen der Sünde oder des Sohns des Verderbens. Paulus prophezeit, es gibt eine Zeit des Abfalls. Und Abfalls bedeutet, Menschen, die einmal das Evangelium gehabt haben, fallen ab, verlassen den Weg des Evangeliums und gehen einen anderen Weg. Völker, die nie evangelisiert worden sind, können nicht abfallen. Nur Menschen, die das Evangelium gehört und angenommen haben, können abfallen. Ja? Seid ihr dabei? Okay, das ist ganz, ganz wichtig. Und Paulus und andere Apostel haben prophezeit von oder über diese Zeit des Abfalls. Lass uns einmal zu 2. Timotheus gehen. 2. Timotheus, Kapitel 3. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen, er sagt hier nicht, ich prophezeie das im Namen des Herrn, aber es ist völlig eindeutig, dass er hier redet von dem, was der Heilige Geist ihm gezeigt hat. Das ist eine Prophetie, es geht auf die letzten Tage. Dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen. Und jetzt kommt eine interessante Formulierung. Mehr das Vergnügen liebend als Gott. Hier kommt doch der Gedanke, Paulus redet überhaupt nicht von den Weltmenschen. Warum soll man betonen, die Weltmenschen lieben das Vergnügen mehr als Gott? Sie kennen Gott gar nicht, sie können Gott gar nicht lieben. Und dann wird's noch deutlicher und dann sehen wir, wovon er redet. Er beschreibt hier den großen Abfall. Vers 5, die eine Form der Gottseligkeit oder der Gottesfurcht, eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Und von diesen wende dich weg. Schwierige Zeiten, und dieses Wort schwere Zeiten wird normalerweise von Menschen gebraucht, die schwierig sind und deswegen Probleme machen. Und diese Zeiten werden für die Gemeinde schwer werden, weil es eine neue Form von Christsein gibt, ein neues Verständnis von an Jesus glauben. Und da sind Menschen, die leben diesen Lebensstil, der hier beschrieben wird in den ersten vier Versen. Man könnte sagen, sie leben im Fleisch. Sie verleugnen die Kraft Gottes. Das heißt, sie nehmen nicht in Anspruch, was ihnen eigentlich zusteht, die Kraft des Heiligen Geistes, die Kraft des Kreuzes, was uns gegeben worden ist, um aus dem Zwang der Sünde herauszukommen und im Sieg zu leben, im Geist zu leben. Sie verleugnen die Kraft Gottes, indem sie sagen, ja, also bitte, wir sind doch nur Menschen. Ich meine, das ist doch normal, was willst, was erwartest du von uns? Wir sind doch keine Übermenschen, wir sind doch keine Engel. Paulus sagt, wenn da noch Neid und Streit und Eifersucht ist, dann seid ihr fleischlich. Ihr lebt nur nach Menschenweise. Das heißt, ihr nutzt gar nicht, was euch eigentlich geschenkt wurde. Ihr nutzt nicht die Kraft Gottes, obwohl sie da ist. Obwohl sie euch jetzt zur Verfügung steht, ihr nutzt das nicht. Ihr werdet von eurer alten Natur, vom Fleisch bestimmt. Fleisch ist all das, was wir ohne die Gnade Gottes sind. Und er sagt nicht, ich habe Verständnis, ihr lebt alle nach Menschenweise, ich auch, das ist normal. Sondern er tadelt sie, er sagt, wenn da Streit und Neid und Eifersucht ist, dann lebt ihr nur nach Menschenweise. Wir haben Möglichkeiten, aus diesem Niveau aufzusteigen in ein neues Niveau, wo Sieg das Normale ist. Und viele Leute haben solche Angst, wenn du davon redest, Sieg ist das Normale, sie haben Angst, vollkommen zu werden. Ja, willst du jetzt sagen, wir werden nicht mehr sündigen? ist ein Unterschied, ob Sieg das Normale ist und dann gibt es Bereiche, wo der Heilige Geist arbeitet, wo wir fallen und aus dem Fallen ziehen wir Schlüsse und wir lernen und wir werden auch in diesem Bereich geschult und trainiert und wir lernen dort Sieg zu haben und dann kommen die nächsten Dinge dran, die wir lernen und wir werden trainiert vom Heiligen Geist. Das ist etwas anderes, als von vornherein in den Sümpfen der Niederung des Fleisches und der Selbstsucht zu leben und niemals wirklich Sieg zu haben. Das ist etwas anderes. Und das Evangelium, das uns gegeben ist, ist ein Evangelium, das frei macht vom Zwang, sündigen zu müssen. Das ist das Evangelium. Es ist nicht nur die Gnade, wir sind errettet, wir sind vergeben und jetzt freuen wir uns, dass wir in den Himmel kommen, aber da ist kein Unterschied in der Art und Weise, wie wir leben und wie ungläubige Menschen leben. Das ist nicht das Evangelium, das die Apostel gepredigt haben. Sondern da wird gesagt, in Ankündigung des neuen Zeitalters des Evangeliums, am Ende des Alten Testamentes, es wird wieder einen Tag geben, wo man den Unterschied sieht zwischen denen, die Gott dienen und denen, die ihm nicht dienen. Da ist ein Unterschied zu sehen. Und der Unterschied ist nicht, wo sie am Sonntagmorgen aus ihrer Haustür hinsteuern, zum Fußballplatz oder mit ernster Miene und schwerer Bibel unterm Arm in die Gemeinderäume. Das ist nicht der Unterschied. Sondern der Unterschied ist da Frieden im Haus? Ist das eine Ehe, wo Menschen sagen, wie macht ihr das? Wie könnt ihr so miteinander leben? Sind da Kinder, die erzogen worden sind, nicht dressiert, aber erzogen worden sind, denen Werte beigebracht worden sind? Oder ist das Leben genauso wie das Leben der Teenager in der Welt? Da ist ein Unterschied bei den Kindern Gottes, die das Evangelium geglaubt haben. Nicht nur der Gnade der Errettung, sondern der Gnade des Sieges, wo wir im Geist leben und wo Sieg über Sünde das Normale ist. Das ist das Normale. Aber für diese Leute ist das, was hier beschrieben ist, selbstsüchtig, geldliebend, hochmütig, unenthaltsam, keine Selbstbeherrschung. Das heißt, von allen möglichen Wünschen und Begierden und Gefühlen ferngesteuert zu werden und beherrscht zu werden. Für die ist das das Normale. Und mit ihrem Lebensstil verleugnen sie die Kraft Gottes. Und Paulus gibt hier einen kleinen Befehl, der bis jetzt weitestgehend missachtet wird. Und der kommt an anderen Stellen auch noch vor. Und von diesen wende dich weg. Ihr Lieben, wir sind kurz davor, die gewaltigste Spaltung in der Christenheit zu erleben, die es jemals gegeben hat. Es wird eine gewaltige Spaltung kommen. Und die kann man nicht wegbeten, die kommt von Gott. Und es wird eine Spaltung sein zwischen Licht und Finsternis, zwischen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen Demut und Stolz, zwischen Heiligkeit und Unreinheit. Es wird eine Spaltung geben. Und Menschen werden befreit werden von ihren humanistischen Ideen, mit denen sie lieber sein wollen als der liebe Gott. Und sie werden sagen, wir gehören Jesus und wir werden tun, was das Wort Gottes sagt. Morgen werden wir über die Gemeinde sprechen und wie die Gemeinde gereinigt wird und wie die Gemeinde in diese Herrlichkeit kommt. Lass uns hier das weiter anschauen. So, der große Abfall, das ist das, was Jesus gesagt hat, die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Was ist Gesetzlosigkeit? Gesetzlosigkeit ist eine Haltung der Verachtung des Willens Gottes. Bitte verwechseln niemals Gesetzlosigkeit mit Gesetzlichkeit. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Gesetzlosigkeit ist eine Haltung der Verachtung der Autorität, der Majestät und des Königstums Gottes. ist eine Haltung, die sagt, ach, was interessiert mich, was Gott geboten hat. Heute ist eine andere Zeit und heute sind die Dinge nicht mehr so wie früher. Und heute müssen wir ein bisschen toleranter sein, ein bisschen nachsichtiger sein, ein bisschen liebevoller sein. Wenn irgendjemand versucht, liebevoller zu sein als der Sohn Gottes, ist er in einer gigantischen religiösen Täuschung, in einer gigantischen Täuschung. Und viele Menschen gehen heute diesen Weg. Und sie propagieren eine Liebe, die nicht die Liebe Gottes ist. Und sie nennen das Weisheit. Und sie nennen das, Bruder, denk dran, Gott ist Liebe. Und dieser humanistische Geist breitet sich aus und er versucht, Leiterschaft, ein Dolch in den Rücken zu bohren und Leiterschaft zu verunsichern und zu lähmen. Und wenn wir diesen humanistischen Geist nicht als unseren Feind erkennen und raustun aus jedem Verständnis von Gemeinde und jedem Verständnis von Leiterschaft, dann wird die Gemeinde von diesem humanistischen Geist überschwemmt werden. Und im Namen der Liebe werden wir sehen, und das sehen wir jetzt schon, dass im Namen der Liebe Dinge geduldet werden in der Gemeinde, die absolut eindeutig gegen das Wort Gottes sind. Aber die Aufgabe von Leiterschaft ist, die Ordnung Gottes, die Herrschaft Gottes aufzurichten. Das ist die Aufgabe von Leiterschaft. Und der humanistische Geist ist gesandt, um Leiterschaft einzuschüchtern, um Leiterschaft zu hindern, einen Stand für Gott einzunehmen. Und wir müssen verstehen, was da passiert. Und wir müssen verstehen, was da hineinkommt in die Gemeinde. Die Gesetzlosigkeit nimmt überhand. Und das heißt, Menschen machen sich eigene Maßstäbe. Sie schaffen neue Definitionen, was es bedeutet, an Jesus zu glauben. Sie schaffen sich neue Ideen, was es heißt, Christ zu sein. Und sie fangen an, Dinge zu tun, die über fast 2000 Jahre nicht akzeptabel waren. Und sie tun das angeblich im Namen der Liebe. Und wir schützen uns vor dieser falschen Liebe, indem wir uns ausstrecken, das Herz Gottes und das Wesen Gottes und das Handeln Gottes mit Menschen zu studieren und von Herzen damit übereinzustimmen. Und dann werden wir den Satz anders lesen. Wir werden nicht mehr sagen, Gott ist Liebe, sondern wir werden sagen, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe, nicht Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Das Buch beschreibt das Wesen und das Herz Gottes. Und alles, was du da siehst im Leben von Jesus oder was über die Persönlichkeit Gottes ausgesagt ist, das ist Liebe. So, wenn Jesus voller Zorn in den Tempel geht und eine Geißel macht und dort aufräumt, und da ist er sicherlich nicht wie ein Gentleman. Dürfte ich mal bitte vielleicht, Entschuldigung, den Tisch irgendwie umstoßen. Als die Jünger Jesus gesehen haben, heißt es, da dachten sie an das Wort, der Eifer um dein Haus hat mich gefressen. So, Jesus war die Personifizierung oder die Fleischwerdung dieses Verses an dieser Stelle. Der Eifer um dein Haus hat mich gefressen. Da war nicht ein Gentleman mit einem Lächeln, der darf ich mal gerade und trägt das Zeug raus, sondern wie ein Heiliggeist-Berserker ist er da durchgegangen. Und er war grimm in seinem Gesicht. Und jemand kam, da wollte schon wieder neues Zeug aufstellen, hat er gesagt, nicht hier! Und alle waren total erschrocken. Wie kann das sein? Und das war ein Ausdruck der Liebe Gottes. Das war der perfekte Ausdruck der Liebe Gottes. Wir müssen sehen in der Schrift, dass die Liebe Gottes gegenüber religiösen Menschen, die ihren eigenen Maßstab machen und von ganzem Herzen Gott dienen wollen mit ihren eigenen Ideen und Maßstäben, dass die Liebe Gottes zu solchen Menschen total anders aussieht als die Liebe Gottes zu schwachen, hilflosen, zerbrochene Menschen, die sagen, lehre mich, ich brauche Antwort. Zeig du mir, wie es geht. Lehre mich zu leben. Präge du mich, forme mich. Ich beanspruche gar nichts, ich weiß nichts, ich kann nicht, ich habe nichts, aber du bist alles. Jetzt leite du mich. Wenn wir das nicht begreifen, dass die Liebe Gottes sehr unterschiedliche Gesichter hat, gegenüber denen, die in Stolz und Überheblichkeit Gott ins Angesicht spucken und heilig nennen, was Gott für unheilig erklärt hat. Wenn wir das nicht begreifen, dass die Liebe, die Ausdrucksweise der Liebe Gottes für solche Menschen sehr energisch ist und für einen Weltmenschen, für einen religiös geprägten Menschen sich als sehr lieblos anfühlt. Wenn wir das nicht begreifen, werden wir niemals eine Seelsorge haben, die Menschen freisetzt. Wir werden niemals Ehrfurcht in die Gemeinde bekommen. Wir werden niemals die heilige, ehrfurchtgebietende Gegenwart Gottes in die Gemeinde bekommen. Niemals. Zum Morgen schauen wir ein bisschen das Wesen Gottes an. Und was ist der Zusammenhang zwischen der Offenbarung des Wesens Gottes und der Gemeinde? Jetzt sind wir hier gerade am Anfang von diesem Ding, was Paulus nennt, der große Abfall. Die Gesetzlosigkeit nimmt überhand. Das sind Menschen, die beanspruchen, gläubig zu sein. Sie beanspruchen, Kinder Gottes zu sein, aber sie haben ihre eigenen Maßstäbe gemacht. Und sie verleugnen und widerstehen dem Wort Gottes. Und sie verdrehen das Wort Gottes. Und das ist, was nachher in der Bibel dann genannt wird, die große Hure. Eine religiöse Gemeinschaft, die weltweit organisiert sein wird, die sehr mächtig sein wird, die sehr angesehen sein wird, die gerade direkt neben dem Thron steht. Also das heißt, beste Beziehung zu den Herrschenden hat. Beste Beziehungen. Sehr einflussreich, sehr reich, sehr anerkannt. Und die Worte, die sie gebrauchen, sind die gleichen Worte, die wir auch gebrauchen. Sie sagen Jesus, aber sie meinen etwas anderes. Sie sagen Evangelium, sie meinen etwas anderes. Sie sagen Barmherzigkeit, sie meinen etwas anderes. Sie sagen Einheit, sie meinen etwas anderes. Und es wird ein gewaltiger Konflikt entstehen. Ein gewaltiger Konflikt wird entstehen zwischen dieser Hure und der Braut. Die Braut sind die wahren Gläubigen, die sich führen lassen vom Heiligen Geist, die danach streben, ein Herz zu bekommen, das eben typisch ist für Braut, radikal, entschieden, keine Kompromisse, keine anderen Liebhaber, keine Affären an der Seite, nicht irgendwie sich jedem, der sich anbietet oder der daherkommt, irgendwie verschenken, sondern sich rein zu bewahren, gerade zu sein, klar zu sein, eindeutig zu sein. Und dieser Konflikt wird ausbrechen, ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn die Braut diese Brautidentität bekommt. Und der Konflikt wird entstehen, wenn die Braut der Hure sagt, du bist nicht die Braut, du bist die Hure. Weil die Hure beansprucht, die Braut zu sein, die wahre Gemeinde. Aber die Braut wird der Hure sagen, du bist nicht die Braut, du bist die Hure. Und das wird einen gewaltigen geistlichen Konflikt hervorbringen. Und das ist, wovon die Bibel spricht. Die Hure ist trunken vom Blut der Heiligen. Kannst dir vorstellen, wie studiere den Konflikt Jesus und die Pharisäer? Warum sind sie so böse über ihn gewesen? Warum haben sie Mordpläne in ihrem Herzen gehabt? Warum? Weil er ihnen die Maske vom Gesicht genommen hat. weil er gesagt hat, was in ihrem Herzen ist. Und das Letzte, was ein stolzer Mensch hören möchte, ist, dass er stolz ist, dass er in Anmaßung ist, dass er sich über Gott stellt und dass er überhaupt kein Herz hat, Gott zu gehorchen. Das ist das Letzte, was ein stolzer Mensch bereit ist zu hören. Und aus Liebe zum Herrn und aus Liebe zu diesem betrogenen, verführten, blinden, religiösen Menschen, die müssen ja auch das Evangelium hören, und da werden auch Menschen sich daraus erretten lassen, muss die Braut den Maßstab aufrichten und muss sagen, wer Jesus ist und muss sagen, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen und muss sagen, was das wahre Evangelium ist. Und wenn du sagst, was das wahre Evangelium ist, dann wird deutlich, dass das falsche Evangelium das falsche Evangelium ist. Man kann nicht von der Wahrheit überzeugt sein und eine Lüge, die sich gebärdet wie Wahrheit, unangetastet lassen. Das ist nicht möglich. Wenn man von einer Wahrheit überzeugt ist, dann wird man diese Wahrheit feinsäuberlich trennen von der Lüge, die sich anschickt oder die den Anschein erweckt, sie sei auch Wahrheit. Man kann nicht Lüge und Wahrheit zusammen mischen. Das tut Gott nicht und das tun seine wahren Nachfolger nicht. Und das ist die Grundlage für diesen Konflikt. Es wird ein gewaltiger Konflikt sein. Und die Hure wird die Braut verfolgen. Und da wird eine gewaltige Verfolgung kommen. Aber die Braut überwindet. Das heißt nicht, dass sie die Verfolgung beendet. Das heißt nicht, dass sie die wegbetet oder wegglaubt. Sondern bis zum Schluss wird sie sich beweisen und zeigen als die Braut des Herrn. Sie wird ihr Leben nicht lieben bis in den Tod. Sie wird eine Liebe haben zu Jesus, die mehr Interesse hat, ihm zu gehorchen und ihn zu verherrlichen, als das eigene Leben zu retten. Und bis diese Haltung in der Braut hervorkommt, haben wir eine Menge Götzen aus dem Haus zu kicken, eine Menge Götzen. Morgen werden wir uns das anschauen. Das Gute ist, wir wissen schon, es wird eine Braut geben. Das ist keine Utopie, das ist nicht irgendwie, das klingt ja so klasse, also ob das wirklich funktioniert. Ich habe das Buch bis zu Ende gelesen, es funktioniert. Am Ende wird es eine Braut geben und die Braut hat sich bereitet. Die hat sich bereitet. Sie ist durch diesen Prozess der Läuterung durchgegangen, von dem ich glaube, dass er kurz davor ist zu beginnen. Kurz davor. Und es wird ein mächtiges Erschrecken geben, wenn die Heiligkeit Gottes offenbar wird. Es wird ein mächtiges Erschrecken geben. Und die geistliche Landschaft wird erschüttert werden wie noch niemals zuvor. Ein Merkmal des Dienstes Jesus. Das ist, was der Engel prophezeit. Nein, Maria hat es gesagt. Maria hat es gesagt. Lukas 1. Ein Merkmal, überlege mal, du hast 5 Verse Zeit, um den Dienst von Jesus zu beschreiben. Du würdest alles Mögliche erzählen. Die Kranken und die Blinden und die Lahmen und alles. Und was prophezeit Maria? Er hat Mächtige von Thronen gestoßen, die hochmütig in der Gesinnung ihres Herzens waren. Das sind typische Merkmale der Herrschaft Christi. Das Hochmütige in der Gesinnung ihres Herzens von Thronen gestoßen werden und Niedrige werden erhöht werden. Das ist typisch für das Reich Gottes. Und davon haben wir bis auf wenige prophetische kleine erste Regentropfen noch nichts gesehen. Aber wir werden es sehen. Und es wird uns erstaunen. Aber erst brauchen wir einen Blick in Bezug auf das Wesen und die Haltung Gottes, damit wir überhaupt dann verstehen, was passiert und nicht denken, dass was dort dann an Turbulenzen kommt, sei ein Werk des Teufels. Der allergrößte Teil dessen, was wir heute haben an pfingstlich-charismatischer Frömmigkeit, wird die kommenden Konfrontationen und Verführungen und Bedrängnisse nicht überleben. Was nach der großen Erschütterung dann noch übrig sein wird, wird total anders aussehen. Total anders. Und das ist, was das Wort Gottes sagt, dass es eine große Erschütterung geben wird. Alles, was man erschüttern kann, wird erschüttert werden. Ja, aber nicht unsere Finanzen, nicht wahr? Schon zu spät, du hast nicht die Nachrichten gelesen. Nicht unser Medizinsystem. Zu spät, du bekommst nicht mit, was abgeht. Ja, nicht unser Bildungssystem. Wieder mal verschlafen. Ja, aber nicht die Gemeinde. Alles, was man erschüttern kann, alles, was erschütterbar ist, wird erschüttert werden. Und da wir sehr viel menschengemachtes Zeugs haben, menschengemachte Strukturen haben, menschengemachte Identitäten haben und menschengemachte Konstrukte haben im Reich Gottes, wir nennen das Konfessionen oder wenn wir ein bisschen progressiver sind, nennen wir das Netzwerke. Alles, was vom Menschen gemacht ist, was niemals aus dem Herzen Gottes geboren ist, alles wird erschüttert werden. Alles. Mit welchem Ziel? Damit das Unerschütterliche offenbar wird. Das Unerschütterliche wird offenbar, indem mächtig gerüttelt wird und alles, was nicht von Gott ist, zusammenbrechen wird. Und wir haben keinerlei Auftrag, etwas künstlich zu beatmen oder künstlich am Leben zu halten, was Gott runterbringen möchte. Wir haben keinen Auftrag, sondern wir haben den Auftrag zu sehen, Herr, stell du mich auf Felsengrund, schenk du mir ein unerschütterliches Herz, schenk du mir eine Haltung des tiefsten Vertrauens. Das Unerschütterliche wird offenbar werden. Und das ist das Wesen Gottes. Das ist die Herrschaft Gottes. Das ist die Weisheit Gottes. Das Wort Gottes. Diese Dinge werden nicht erschüttert werden. Aber alle Menschenweisheit im christlichen Gewande, die jetzt noch unter uns akzeptabel sind, werden durch dieses Rüttel- und Schüttelsieb rausgeschüttelt werden. Und wir werden froh sein, wenn wir dieses Zeug los sind. Wir werden dem keine Tränen nachweinen. Wir werden froh sein, wenn wir das los sind. Wir sehen diesen großen Abfall, zum Beispiel in der sich wandelnden Sexualmoral. In der Gemeinde, Scheidungen und Wiederverheiratung unter Leitern. Wenn du dich darüber aufregst, kriegst du Schläge. Wenn du sagst, hey, hallo, das ist doch nicht normal, dann richtest du. Dann bist du nicht in der Liebe. Ich kenne eine Gemeinde, wo es einen praktizierenden Menschen gibt mit einem homosexuellen Lebensstil. Und als Leute gesagt haben, das geht doch nicht, das können wir doch nicht haben, war die Antwort der Leiterschaft, ja, bist du etwa vollkommen? Hast du nicht auch Fehler? Im Namen der Liebe werden Dinge geduldet, die Gott ein Gräuel sind. Im Namen der Liebe. Und es wird total der Unterschied verwischt zwischen jemandem, der seine Sünde rechtfertigt und keinerlei Anzeichen macht, um da rauszukommen. Und zwischen dem, der sich ausstreckt, reinzuleben und dann fällt, aber seine Sünde bekennt und lässt und Gnade bekommt und stabil wird. Dieser Unterschied wird nicht mehr gemacht. Wir leben in einer Zeit, wo Unterschiede verwischt werden. wo alles zusammengerührt wird, wo Dinge zusammenkommen, die nicht zusammengehören. Das ist ein Merkmal der letzten Tage. Eine große Verwirrung kommt. Man kennt nicht die Liebe Gottes und im Namen der Liebe wird Sünde toleriert im Haus des Herrn. Gerade vor ein paar Tagen habe ich eine dramatische Geschichte gehört von einem Mann, der, so sage ich es, meine Interpretation, über Jahrzehnte von Dämonen belogen wurde und diese Lüge akzeptiert hat. Und er glaubt, er ist mehr Frau als Mann. Und er ist jetzt, hat den Schritt jetzt getan und lässt sich umoperieren. Ein gläubiger Mann. Und seine Teenagerkinder haben ihn angefleht, haben gesagt, Papi, tu das nicht, dann haben wir ja keinen Papa mehr. Und dieser Mann ist so verblendet und er sagt zu seinen Teenagerkindern, aber wieso, ich werde immer euer Papa sein. Das ist Blindheit, totale Verblendung. In einer Gemeinde hat sich ein Mann umoperieren lassen. Und die ganze Gemeinde wusste es. Und keiner hat einen einzigen Versuch gemacht, mit einem seelsorgerlichen Gespräch ihm zu helfen und zu zeigen, was der Plan Gottes für sein Leben ist und wie er aus diesen Lügen, Gespinsten herauskommt. Und wir werden in den nächsten Jahren haufenweise solche Geschichten hören. Haufenweise. Und gleichzeitig die Gleichgültigkeit oder Naivität und die Akzeptanz von Dingen, die Gott zutiefst zuwider sind im Bereich von Okkultismus und Zauberei. Das kommt in die Gemeinde. Das kommt in die Gemeinde. Ich war untergebracht in meinem Dienst in einer Wohnung und da stand im Wohnzimmer an prädestinierter Stelle, sie nennen das Money Tree. Hast du mal was von Feng Shui gehört? Das kommt aus chinesischer Philosophie und nach bestimmten Gesichtspunkten wird dann eine ganze Wohnung eingerichtet und all diese Dinge. Und ein Element von dieser ganzen Geschichte ist ein Geldbäumchen. Und wenn du dieses Geldbäumchen, was keine Blätter hat, sondern statt Blätter Münzen, so ein kleines wie so ein Bonsai, aber es ist aus Metall oder so. Und da sind Münzen als Blätter. Und wenn du das in der Wohnung hast, dann fließt das Geld. Das ist finsterster Aberglaube. Finsterster Aberglaube. Und in einer Wohnung von Gläubigen steht ein Money Tree. Mich tritt ein Pferd, als ich das sah. Wie ist das möglich? Dass man in einer Gemeinde ist, die sagt, wir glauben an die Bibel, wir haben einen heiligen Gott, dem sind Götzen ein Gräuel und man hat ein Money Tree, damit das Geld ins Haus kommt. Ist das, was die Bibel sagt, wie das Geld ins Haus kommt? Einmal war ich zum Dienst, ruhte mich aus in der Mittagspause, die es morgen kaum geben wird, aber da gab es eine. Aber ich habe schon gesagt, wir werden sehen, wer eher müde wird, ihr oder ich. Wir werden das sehen. Wer bis zum 9 noch hier ist und kein Meeting ausgelassen hat, wir werden sehen. Ich werde kein Meeting auslassen. Bei mir fällt es auch mehr auf als bei dir. Du schleichst dich einfach raus, legst dich zu Hause aufs Ohr, kommst 3 Stunden später frisch wieder hierher. Wir werden sehen, wer abends um 9, ob wir um 9 fertig sind, weiß ich noch nicht, aber um 10, wer dann alle Meetings mitgemacht hat. So, da war eine Pause, ich sitze im Pastorenbüro, da liegen so christliche Zeitschriften, ich blätter so in der Zeitschrift, da ist eine Filmkritik über Harry Potter in einer christlichen Zeitschrift. Dachte ich, na, das ist interessant, das lese ich mal. Das fing so an. Diese Kritik könnte ganz kurz ausfallen. indem man darauf hinweist, dass alle Zauberei und Okkultismus und alles, was damit zu tun hat, Gott ein Gräuel ist und wir deswegen damit nichts zu tun haben sollen. Und dann wäre diese Kritik zu Ende. Aber so einfach sind die Dinge nun mal nicht. Und dann geht die Filmkritik los und dann wird beschrieben, was für ein Vorbild und was für ein Held Harry Potter ist. Und wie er ein Team hat und wie er seinem Team dient und wie er seine Geheimnisse nicht für sich behält und daraus irgendwelche Privilegien ableitet, sondern wie er alles mitteilt, was er hat. Und dann wird dort Harry Potter als ein christliches Vorbild hingestellt. In einer christlichen Zeitschrift. Die sehr bekannt ist. Und alle werden schon, wenn ich den Namen sagen würde, gehört haben, dass es diese Zeitschrift gibt. Und wahrscheinlich Hunderttausende von Menschen lesen diese Zeitschrift. Einmal bekam ich einen E-Mail-Austausch mit von Pastoren, die von sich in Anspruch nehmen, sie sind erfüllt vom Heiligen Geist. Und sie diskutierten über Harry Potter. Einige haben ganz klare Linie gezogen und haben ganz klar gesagt, was Gottes Wort sagt und wo wir dann zu stehen haben. Und dann gab es andere Pastoren, die das alles verharmlost haben, die das ganz amüsant fanden. Und der Gipfel war, einer schrieb, ich weiß gar nicht, ihr Brüder, was ihr alle habt. Ich habe alle Bände mit großem Interesse gelesen und ich freue mich schon auf den nächsten Band. Ich rede nicht von Menschen, die kurz vor der Bekehrung stehen. Ich rede von Pastoren, die Kraft ihres Namens, zu dem sie gehören, beanspruchen, voll des Heiligen Geistes zu sein. Wenn etwas Mangelware geworden ist und immer knapper wird, dann ist es geistliche Unterscheidung. Und es hat Gründe, warum das so abnimmt. Es hatte was mit Menschenfurcht und Menschengefälligkeit zu tun. Menschenfurcht und Menschengefälligkeit. Wo wir uns nach allem ausrichten, was die Menschen brauchen, was die Menschen für wichtig finden, was die Menschen gerne hören möchten, aber nicht nach dem Wort des Herrn. Lass uns einmal zu 2. Timotheus gehen. In Kapitel 4 ist Paulus immer noch bei demselben Thema. Wir haben eben Kapitel 3 gelesen, einige Verse. Vers 13, böse Menschen und Betrüger aber werden zu Schlimmerem fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden. Du aber bleibe in dem, was du gelernt und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung. Die Schrift muss Raum und Möglichkeit haben zu überführen, das heißt zu beweisen, dass diese oder jene abweichende Meinung verkehrt ist. Die Schrift ist dazu da, zu überführen, Licht zu geben, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung der Gerechtigkeit. Aber zurechtweisen kann nur, wer frei ist von Menschenfurcht. Wer nicht frei ist von Menschenfurcht, wer seinen Dienst missbraucht, um populär zu sein, kann nicht zurechtweisen. So, da siehst du den Zusammenhang, wir werden das morgen mehr anschauen, zwischen Reinheit des Herzens und Effektivität des Dienstes. Wenn unser Herz auf andere Dinge ausgerichtet ist, außer Gott zu gefallen, wenn da andere Dinge eine Rolle spielen, können wir nicht das Schwert in gerader Richtung schneiden. Und wir müssen Rücksicht nehmen oder meinen, Rücksicht nehmen zu müssen. Und dieser politische Geist, dieser kirchenpolitische Geist, wo man die Wahrheit zurückhält, um keinen Ärger zu erzeugen oder keinen Ärger zu bekommen, dieser Geist ist weit fortgeschritten im Volke Gottes. Weit, weit, weit. Und bitte denkt nicht, das betrifft jetzt ein, zwei Leiter, die hier sitzen. Das betrifft jeden Einzelnen. In den kommenden Jahren wird jeder Nachfolger des Herrn, jeder, egal was er für einen Dienst hat, jeder wird gezwungen werden, eine Entscheidung zu treffen. Sich zu beugen vor dem humanistischen, antichristlichen Geist und damit die Wahrheit und den Heiligen Geist zu verraten. Oder sich zu beugen vor dem Heiligen Geist und damit den humanistisch-antichristlichen Geist bloßzustellen und zu beleidigen. Jeder einzelne Gläubige wird vor diese Entscheidung gestellt werden. Glaub es mir. Niemand wird ausgenommen. Und darum müssen wir begreifen, es geht um das Herz. Es geht darum, wer regiert in meinem Herzen? Und wie gehe ich um mit Impulsen von Menschengefälligkeit und Ehre suchen und Anerkennung suchen und Vorteile haben? Wie gehe ich mit diesen Dingen um? Morgen beschreiben wir das Herz der Braut. Es wird dich begeistern und erschrecken. Und du sagst, oh, Hilfe, hilf mir, Herr. Und das ist gut, wenn wir so schreien, weil wir sind viel hilfloser, als wir denken. Wir sind viel hilfloser. Aber Gott hat versprochen, eine mächtige Gnade wirken zu lassen. Aber die Gnade kommt für diejenigen, die erkennen, dass sie hilflos sind und dass sie Gnade brauchen. Kann das sein, dass der Akku langsam müde wird? Hat er Aussetzer oder habe ich Aussetzer? Ist alles noch im Lot, ja? Kommt das alles noch richtig an? Ich habe das Gefühl, dass er aussetzt zwischendurch. Er setzt nicht aus. Okay, gut. Nicht, dass nachher wesentliche Dinge fehlen. Ein kleines Nicht aus dem Satz rausgenommen, kann den Satz ins völlige Gegenteil kehren. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk gerüstet. Jetzt hör zu, er ist immer noch beim gleichen Thema. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebende und Tote richten wird, um bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Du aber sei nüchtern in allem, ertrage Leid. Hat irgendjemand eine Vorstellung, wieso, wenn Paulus von dem Wort spricht, dass man benutzen soll, ohne Abstriche, wieso kommt auf einmal auf Leid zu sprechen? Wo ist denn da der Zusammenhang? Nun, er hat es gerade gesagt, diese Leute wollen die Wahrheit nicht mehr hören. Und Paulus sagt, nimm darauf keine Rücksicht, sag ihnen die Wahrheit. Da ist der Konflikt zwischen Hure und Braut. Die Braut wird der Hure sagen, du bist nicht die Braut, du bist abgefallen. Und sie wird nicht entzückt sein, diese Botschaft zu hören. Und der ganze Hass, der verborgen ist unter dem religiösen Kleister, der ganze Hass, die ganze Bosheit, der ganze Widerstand gegen die Herrschaft Gottes wird herauskommen. Und die Hure wird sehr blutrünstig sein. Sie wird trunken sein vom Blut der Heiligen. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Das muss uns nicht Angst machen, aber wir müssen wissen, dass wir auf diese Entwicklung zugehen. Und die Fundamente oder die Weichen werden schon in dieser Zeit gestellt für diese Verfolgung. Das ist nicht etwas, wo wir sagen, na ja, wenn es dann in 50 oder 100 Jahren irgendwann kommt. Die Grundlagen, die Ideen, die Ideologie, die Mentalität für diese Verfolgung sind schon gelegt. Jetzt schon. Paulus redet von Menschen, die beanspruchen, Kinder Gottes zu sein, die beanspruchen, Nachfolger des Herrn zu sein. Und sie wenden sich ab von der Wahrheit. Sie kehren sich ab von der Wahrheit. Und laufen Fabeln nach. Das sind nicht die Äsopischen Fabeln, sondern das sind Menschenerfindungen, menschliche Erfindungen. Und das Volk Gottes ist voll von Menschenerfindungen. Voll! Und jedes Mal, wenn das Licht Gottes scheint und eine Menschenerfindung auf einmal bloßgestellt wird als Menschenerfindung und jemand ergreift die Wahrheit und sagt, das war überhaupt nicht von Gott, das ist nicht von Gott, das ist nicht, was Gott gesagt hat, das haben Menschen uns untergeschoben. Jedes Mal bricht ein Krieg aus. Jedes Mal. Und das Ziel dieses Krieges ist Reinigung. Trennung von Licht und Finsternis. Scheidung von Lüge und Wahrheit. Und wir müssen begreifen, für Wahrheit müssen wir, nicht ein paar Leiter von uns, jeder Einzelne, für Wahrheit müssen wir einen Preis bezahlen. Errettung ist umsonst. Aber wenn wir die Wahrheit leben wollen in einer Welt der Verführung, in einer Welt des Aufstandes gegen die Ordnung Gottes, dann zahlen wir einen Preis. Dann kostet Wahrheit, die wir ergreifen und zu unserer Wahrheit machen, sie kostet einen Preis. Wahrheit ist Wahrheit, egal was wir damit machen. Aber wenn es meine Wahrheit sein soll, in der ich lebe und ich die Kraft dieser Wahrheit, jede Wahrheit setzt Kraft frei. Und wenn ich die Kraft dieser Wahrheit genießen will, muss es meine Wahrheit sein und für diese Wahrheit zahle ich einen Preis. So wie damals 1830, 50, ich weiß nicht mehr ganz genau, als der Heilige Geist Licht gab dann und das endlich durchbrach nach fast 200 Jahre Stillstand, das Licht über was neutestamentliche Taufe ist. Die Baptisten haben einen enormen Preis bezahlt für diese Wahrheit. Sie haben einen enormen Preis dafür bezahlt. Und sie wurden bespuckt, ausgestoßen, verlacht. Weißt du, dass Baptist ein Schimpfwort ist? Die Gegner haben ihnen das als Spottnamen zugerufen. Heute haben sie Stolz in ihrem Namen. Baptisten. Und sind in großer Gefahr, in dem allgemeinen Sog der Anpassung unterzugehen. Vor 2, 3 Jahren gab es einen interessanten oder, wie soll man sagen, schockierende Zwischenfall in der Predigerausbildungsstätte. Und ein Gastlehrer war dort und hat eine besondere Lehrveranstaltung durchgeführt für alle Semester. Und er hat dort gelehrt über Homosexualität. Und er hat dort gelehrt, unter bestimmten Voraussetzungen, wenn nämlich die Homosexualität in Freiwilligkeit und in gegenseitiger Achtung und mit dem Ziel einer längerfristigen Beziehung verantwortlich gelebt wird, dann ist es nicht Sünde. In einer Predigerausbildungsstätte. Und der Student, der mir das Papier hat zukommen lassen von dieser Lehrveranstaltung, wo die Thesen noch einmal aufgeschrieben waren, weil ich das dann veröffentlicht habe und darüber geschrieben habe, dieser Student wäre um ein Haar von der Ausbildungsstätte geflogen. Der Student, nicht der Lehrer. Der Student wegen Indiskretion. Weil er nicht mitbekommen hat, er war nicht anwesend, als gesagt wurde, dieses Papier darf nicht nach draußen gehen. Und das hat er nicht mitbekommen. Gott sei Dank. Und so war er völlig unschuldig und gab dieses Papier an mich weiter. Und ich habe das in einem Artikel behandelt. Und dann brach der Sturm los. Und Leute lasen das, Leute riefen an und sagen, hallo, was ist denn bei euch los? Und mir ist nicht bekannt bis zum heutigen Tage, dass die gesamte Leiterschaft, die anwesend war in diesem Seminar und nichts gesagt hat, dass sie Buße getan hätte. Vor Gott und vor ihrer ganzen Denomination. Mir ist es nicht bekannt. Und um ein Haar wäre der Student von der Ausbildungsstätte geflogen. Nicht der Dozent. Und das in einer Gemeinschaft von Gläubigen, die von sich behaupten, wir stehen auf der Grundlage der Bibel. Wir glauben an das Wort Gottes. Ich bringe solche Beispiele, nicht um mit dem Finger zu zeigen, sondern um euch zu zeigen, wie weit dieser Prozess der Unterwanderung, der Infiltration des humanistisch-antichristlichen Geistes in das Volk Gottes schon vorangeschritten ist. Freunde von mir sind auf einem Pastorentreffen gewesen, weil sie auch Leiter sind. Und ein Mann Gottes stand auf. Und er sagte, Brüder, ich bin jetzt 30 Jahre im Dienst. Das ist ja schon beeindruckend, nicht wahr? Und früher war ich sehr rechthaberisch, aber jetzt habe ich gelernt, dass Gott viel größer ist. Und es spielt für Gott überhaupt keine Rolle, ob die einen die Babys, er nannte das Taufe, aber ich weigere mich, das Taufe zu nennen, so ich sage besprenkeln, ob die einen Babys taufen oder ob die anderen Menschen, die gläubig geworden sind und erwachsen sind, ob die so taufen, das ist für Gott alles gar nicht wichtig. Das sagt ein freikirchlicher Pastor, der selber am Anfang seines Dienstes so viel Schläge von den Großkirchen bekommen hat. Und jetzt ist er weise geworden, angeblich. Das ist die Weisheit dieser Welt. Die kommt von der Erde, die ist seelisch und die ist dämonisch. Es ist nicht die Weisheit Gottes. Und Menschenweisheit ist eingezogen an so vielen Stellen. An so vielen Stellen. Und es ist interessant, wie Menschen reagieren, wenn man so etwas bloßstellt. Und wenn man sagt, was das Wort sagt. Oh, wie viele Ratschläge habe ich bekommen? Ja, das ist ja richtig, das sehen wir auch so. Aber das musst du nicht so laut sagen. Das kann man denken. Aber bitte, um Himmels Willen, doch nicht aussprechen und dann noch von der Kanzel. Das gibt doch Ärger. Gerade jetzt, wo wir so weit vorangekommen sind in der Versöhnung mit den Denominationen, da reißt du ja wieder alte Gräben auf. Wir leben in einer Zeit, wo zusammen wächst, was nicht zusammengehört. Und wir reißen keine Gräben auf, sondern wir sagen, das ist Licht und das ist Finsternis. Und die haben miteinander nichts zu tun. Überhaupt gar nichts. Überhaupt nichts. Und ich bin schockiert. Ich bin zutiefst schockiert, wie Menschen, die sich hinstellen und die den Anschein geben, sie glauben an den Heiligen Geist, sie glauben an dieses Buch, wie sie Dinge tun, die in krassestem Widerspruch zu diesem Buch sind. Und noch mehr erstaunt mich die Schläfrigkeit und die Blindheit und die Taubheit des Volkes Gottes, wenn solche Dinge vor unseren Augen passieren. Und wir können uns über alles aufregen und wir meinen, wir müssen eine Kampagne starten. Wir kämpfen jetzt für die EU-Verfassung und da muss jetzt unbedingt das Wort Gott rein. Und wir machen gewaltigste Dinge. Wir können heute Kontinente versöhnen. Aber wir können nicht das Volk Gottes an das Herz Gottes bringen. Und wir erlauben Dinge in unserer Mitte, die Gott ein Gräuel sind. Und mit der Begründung von Liebe und Weisheit werden Dinge akzeptiert, die mit diesem Buch und mit den Wahrheiten in diesem Buch nichts zu tun haben. Nichts zu tun haben. Gehen wir ein bisschen weiter. Bleibt entspannt, ich bin erst 1 Stunde 20 Minuten dabei. Heute ist Freitagabend. Wenn wir jetzt auseinandergehen würden, wir müssen doch alle die Frage stellen, ja, was machen wir jetzt mit dem angebrochenen Abend? Ja? Und diese Frage, die werden wir nicht stellen. 2. Korinther, Kapitel 11. 2. Korinther, Kapitel 11. Vers 2, ab Vers 2. Paulus sagt hier, denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Ich finde das gewaltig. Ich finde das gewaltig. Da ist ein Mann, der sogar total religiös war, der ein Feind Gottes war. Nicht nur hat er seine Feindschaft aufgegeben, nicht nur ist er jetzt sanftmütig geworden und lässt sich jetzt von Gott leiten und war früher ein Kämpfer gegen Gott und gegen Gottes Reich. Nein, noch einen ganzen Schritt weiter. Das, was im Herzen Gottes wohnt, wohnt in diesem Mann. Ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Das ist gewaltig. Das ist eine von vielen Schriftstellen, die uns eigentlich sagen, eine Christusähnlichkeit, die man sehen kann, die man erleben kann, ist möglich und ist normal und ist anzustreben. Der Eifer Gottes wohnte in Paulus. So, Gott hat einen Eifer für die Gemeinde. Und dieser Eifer wirkt in dem Herzen des Apostel Paulus. Ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Hier ist das Thema der Braut. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Hier wird beschrieben, wie der Abfall funktioniert. Wie werden Menschen, die brennen und die sagen, ich will Jesus gefallen, ich will Jesus mehr lieben, ich will in seinen Wegen wandeln, wie werden aus Menschen in einer Brautmentalität, wie werden daraus Menschen mit einer Hurenmentalität? Wie funktioniert das? Diese Passage erklärt, wie es funktioniert. Und schockierende Dinge sind hier beschrieben, dass der Angriff des Feindes, und was ist die Zielscheibe dieses Angriffes? Die Zielscheibe ist die Einstellung, die Gesinnung, die Haltung gegenüber Christus. Das ist die Zielscheibe. Es geht nicht um Dogmen, es geht nicht nur um Wahrheiten, sondern es geht um, wie ist meine Einstellung gegenüber Christus. Und hier wird es beschrieben mit diesem schönen Wort, was leider in unserer Sprache heute irgendwie eine ganz andere Bedeutung hat und den allermeisten irgendwie nicht viel sagt, dieses Wort Einfalt. Der Sinn wird weggezogen von der Einfalt Christus gegenüber. Wenn du das nachschlägst in deinem Wörterbuch, dann siehst du, Einfalt bedeutet Ehrlichkeit, Geradheit, Aufrichtigkeit. Das ist die Einfalt. So, das Herz der Braut ist gekennzeichnet von Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Geradheit gegenüber Christus. Das ist die Braut. Und der Teufel startet einen Angriff und will Menschen mit dieser Gesinnung abziehen, wegziehen, durch List verführen, sodass sie diese Haltung aufgeben. Hier ist die Schlacht beschrieben. Hier ist beschrieben, was der Konflikt ist. Es geht um das Herz. Es geht nicht um irgendetwas anderes. Es geht um das Herz, die innere Einstellung gegenüber Christus. Und jetzt in Vers 4 wird beschrieben, wie dieser Angriff abläuft. Das ist absolut wichtig, dass wir das zur Kenntnis nehmen und dass wir verstehen, wie Verführung geschieht. Denn wenn der, zur Erklärung sage ich in Korinther 11, rechnet Paulus ab oder konfrontiert falsche Apostel. Er redet von Menschen, die in die Gemeinde gekommen sind und die großen Schaden angerichtet haben in der Gemeinde. Und das ist gemeint mit, wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gut. Die Gradlinigkeit, die Aufrichtigkeit gegenüber Christus ist die Zielscheibe. Und Menschen werden von dieser Haltung weggezogen. Wie? Indem sie ermuntert werden, einer Verkündigung über einen anderen Jesus zuzuhören. Einer Verkündigung eines anderen Evangeliums. Bevor ich fortfahre, möchte ich, dass du einmal daran denkst, wie hast du den Heiligen Geist empfangen? Du hast von Jesus gehört, auf irgendeine Art und Weise, durch ein Traktat, durch eine Predigt, durch Menschen, wie auch immer. Du hast von Jesus gehört und du hast vom Evangelium gehört. Und das ist die Botschaft, dass man ohne ihn verloren ist und wenn man ihn annimmt und sein Vertrauen auf Golgatha setzt, dass man dann errettet wird. Das ist die Essenz des Evangeliums und das hast du gehört. Und du hast es angenommen. Und als Folge davon, als Folge der Verkündigung von Jesus und dem Hören des Evangeliums und des Annehmens des Evangeliums, hast du den Heiligen Geist empfangen. So, Jesus, Evangelium, Heiliger Geist. Das ist die Reihenfolge. Auch wenn das hier in einer anderen Reihenfolge dann schreibt, aber das Prinzip ist genau das gleiche. Ein anderer Jesus, ein anderes Evangelium, und ein anderer Geist. Ich empfinde, dass dies eines der schockierendsten Passagen im Neuen Testament ist. Weil wir hier hören, dass es möglich ist, und wir hören auch unter welchen Voraussetzungen, es ist möglich für einen wiedergeborenen, geisterfüllten Christen, einen anderen Geist zu empfangen, zusätzlich zum Heiligen Geist, einen anderen Geist. Das ist aber nicht von Gott, denn dieser Geist führt weg von der Klarheit und der Eindeutigkeit gegenüber Christus. Es ist ein religiöser Geist, es ist ein Imitat. Und wenn man diesem Raum gibt und ihm folgt und seiner Weisheit folgt, wird man sich immer weiter vom Herrn entfernen. Und das Werk des Heiligen Geistes wird immer mehr überlagert oder verdrängt vom Werk des religiösen Geistes. Ich finde, wenn das tatsächlich möglich ist und wenn Paulus es so schreibt, dann ist es möglich. Er warnt ja nicht vor etwas, was gar nicht passieren kann. Dann frage ich mich, wie kommt das zustande, dass so eine schockierende Sache als Gefahr da ist. Und die allermeisten haben noch niemals gehört, was ist der religiöse Geist, unter welchen Umständen fängt man sich den ein und wie wird man den wieder los? Und was bewirkt das, wenn man den falschen, den religiösen Geist bekommt? Ich finde das ein wichtiges Thema. Und das ist genau unser Punkt, Verführung. Verführung durch einen verkehrten Geist. Und es beginnt mit einem anderen Jesus. So, ich schlage vor, wo immer du Diensten begegnest, durch Bücher, durch Predigten, durch, weiß ich nicht, andere Medien, wo immer du etwas hörst von Jesus, frage dich, von welchem Jesus spricht dieser Mann? Ist das Gott, der in Fleisch gekommen ist, geboren von einer Jungfrau, für meine Sünden auf Golgatha als Lamm Gottes gestorben und leibhaftig auferstanden und sitzt jetzt mit einem menschlichen, aber verherrlichten Leib auf dem Thron Gottes? Ist es der Christus, der wiederkommen wird und der einmal alle Menschen richten wird? Ist es der? Oder ist es ein netter Jesus, der im Grab vermodert ist? Die Theologen haben einen interessanten, weißt du, sie haben ja die Fähigkeit, simple Lügen so theologisch kunstvoll darzustellen, dass man gar nicht merkt, dass das alles eine Lüge ist. Das ist eine Kunst. Mir liegt der Witz auf der Zunge. Ich weiß nicht, ob ich ihn lange unterdrücken kann. Am besten, ich lasse ihn raus. Das Gegenteil von Theolog. Theo sagte die Wahrheit. Kommt nicht von mir. Es gibt eine gesunde Theologie, die sagt, wir basieren uns auf dem Wort. Und etwas, was dem Wort widerspricht, nehmen wir nicht an. So, diese Art von Theologie ist nicht gemeint. Aber das, was wir in unserem Land haben, ist mit frommen Worten Gotteslästerung. Gerade vor ein paar Wochen, einer der führenden Theologen der evangelischen Kirche hat uns wieder einmal wissen lassen, es gibt gar keinen Teufel. Das ist nur ein Bild für das Böse, so allgemein. Es gibt keine Person, die der Widersacher Gottes ist und die Satan oder Teufel genannt wird. Einer der führenden Theologen. Wenn du dir ein bisschen dich auskennst in der Landschaft und über ihn nachliest, dann bist du nicht überrascht, weil schon vor ein paar Jahren vorher hat er uns erzählen wollen, also Jesus würde heute die Homos segnen. Das ist nicht der Jesus der Bibel. Denn der Jesus der Bibel glaubte an die Ehe als göttliche Schöpfungsordnung. Und Gott schuf Mann und Frau. Und nicht Adam und Steve oder sowas. Ja? Als Mann und als Frau. Und das war die Ehe. Es ist nicht ein Gesellschaftsvertrag, sondern es ist eine göttliche Idee. So, wenn jemand einen Jesus verkündigt, der heute die Homos segnet, dann weiß ich, er redet nicht von dem Jesus, von dem die Evangelien reden. Denn der hat eine riesen Hochachtung vor dem Wort und er sagt, nicht ein kleines Fitzelchen vom Gesetz darf geändert werden. Und es bleibt der Wille Gottes bestehen, unantastbar. Jesus glaubte, dass die Bücher Mose inspiriert waren vom Heiligen Geist. Der Jesus, an den ich glaube, der Jesus, der mir erschienen ist in der Nacht vom 23. zum 24. November 1974, der glaubt, dass die Schriften wie Mose, wie David, wie Jesaja inspiriert sind durch den Heiligen Geist. So, wenn heute die Leute auf Pastoren- und Predigerseminare und Bibelschulen gehen und dort etwas anderes bekommen, dann weiß ich, sie lernen einen anderen Jesus, sie lernen nicht den Jesus, an den ich glaube. Der Jesus, an den ich glaube, hat einen riesen Respekt vor dem geschriebenen Wort. Er ist ja das Wort. Er kann ja nicht das Wort leugnen, dann wäre er schizophren. dann ist er gespalten, dann ist er verwirrt. Gott sagt, ich werde nicht ändern, was aus meinem Mund hervorgegangen ist. Das ist der Gott, an den ich glaube. Der hat es gesagt, der hat es aufschreiben lassen durch seine Diener und er denkt es heute noch und er glaubt es heute noch. Der Jesus der Bibel glaubt an die Schöpfung. Ja. Und wenn du weißt, mit welcher Häme heute, gerade in kirchlichen Kreisen, der Schöpfungsgedanke verachtet wird, verspottet wird, niedergemacht wird, dann sage ich, diese Herren mögen reden von was sie wollen, aber nicht von meinem Jesus. Man kann nicht an Jesus glauben und Genesis ausradieren. Jungfrauengeburt ausradieren. Das ist, wenn Jesus nicht von einer Jungfrau geboren wurde, gehen wir alle in die Hölle. Egal, was wir heute Abend und nächsten Sonntag hier zelebrieren, wir gehen alle in die Hölle, weil dann gibt es keine Erlösung. So, das ist nicht ein kleines Ding, wo wir die Bibel ein bisschen entmythologisieren, sondern das ist gröbste Gotteslästerung. Und wenn du diesen Maßstab aufrichtest, da fallen eine Menge Hochwürden einfach durchs Raster. Einfach durchs Raster. So, welcher Jesus ist es? Ist es der Herr der Gemeinde? Ist es der, der Gemeinde gegründet hat, dem Gemeinde gehört, der gebieten und regieren möchte in der Gemeinde? Im letzten Sommer haben wir eine Woche gemacht, eine kleine Kurzbibelschule und haben nur Grundlagen gelehrt. Und eine ganze Stunde habe ich über Wassertaufe gelehrt, was ich schon sehr lange nicht mehr gemacht habe. Eine ganze Stunde. Und erklärt, was Taufe ist und erklärt, welchen Platz Taufe hat und dass es göttliches Gebot ist und dass es nach der Bekehrung kommt und dass es keine Rolle spielt, ob Menschen irgendeine rituelle Handlung Taufe nennen. Gott ist der Erfinder und Gott darf sagen, was Taufe ist und deswegen darf er auch sagen, was nicht Taufe ist. Ist doch ganz einfach. Und nach einer Stunde Lehre kommt eine Frau zu mir und sagt, ja, dann gib mir jetzt einen vernünftigen Grund, warum ich mich jetzt nochmal taufen lassen soll. Nach einer Stunde, Schriftstelle nach Schriftstelle. Und dann sagt sie, ja, gib mir einen Grund, warum ich mich jetzt nochmal taufen lassen sollte. Ich war sprachlos über so eine Taubheit. Ich war sprachlos. Aber weißt du, das habe ich verstanden. Etwas, was der religiöse Geist Menschen gibt, ist diese furchtbare Fähigkeit, nicht mehr zu hören. Und man kann mit dem größten Frieden, der nicht von Gott kommt, mit dem größten Frieden das Gegenteil tun von dem, was in der Bibel geschrieben ist und sagt, was willst du denn? Ich diene doch Gott. Der religiöse Geist verblendet Menschen und sie können nicht mehr erschüttert oder nur ganz schwer in ihrem Gewissen erschüttert werden. Sie sind sowas von blind und sie verdrehen mit größtem Frieden das Wort Gottes und merken es überhaupt nicht. Das ist der Fluch des religiösen Geistes. Und das hat nichts mit Intelligenz zu tun. Das können hochintelligente Menschen sein. Und du kannst ihnen die Bibelstellen zeigen. Es kommt nicht an. Sie verstehen nicht, was du ihnen sagen willst. Ein anderes Evangelium. Nicht jedes Evangelium, das sich Evangelium nennt, ist das Evangelium Gottes. Und du siehst, Paulus sagt den Galatern, ich wundere mich, dass ihr euch zu einem anderen Evangelium wendet. Da ist dasselbe passiert, was er hier befürchtet mit den Korinthern. Und was hat die Annahme eines falschen Evangeliums bewirkt? Paulus sagt, ihr seid aus der Gnade gefallen, ihr seid von Christus abgetrennt. Kinder Gottes, von neuem geboren, mit Heiligen Geist erfüllt. Auf einmal sind sie abgetrennt von Christus. Das heißt, das Leben, die Ermutigung, die Liebe, die Kraft, die Führung, die Überführung, die Zurechtweisung, all das, was von Gott jeden Tag strömt zu jedem seiner Kinder, kommt bei ihnen nicht mehr an. Da ist eine Blockade, da ist eine Wand. Sie sind abgetrennt von Christus. Sie sind noch Kinder Gottes. Aber das, was vom Himmel fließt, kommt bei ihnen nicht mehr an. Und sie haben wiederum nur ihre eigene Kraft und können so Gott gar nicht gefallen. Und Paulus sagt, und in keiner Weise meint er das irgendwie als Übertreibung oder als Bildersprache, Galater 3, Vers 1, wer hat euch bezaubert? Bewitched, heißt es im Englischen. Wer hat euch unter einen unguten Geist gebracht? Wer hat euch etwas gegeben, was euch trennt von Gott? Das ist, was er sagen will. So, da hast du in Galater, hast du eine Gemeinde, mit der passiert ist, wovor in Korinther 11 noch gewarnt wird. Ein anderes Evangelium haben sie angenommen und sie empfangen einen anderen Geist. Und sie sind getrennt von Christus. Und die schlimmste oder die deutlichste Auswirkung, Galater 5, ich weiß nicht, ob Vers 8 oder Vers 7, Computerbibel ist anders als ein Papier. Ihr lieft fein, wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit zu lauschen, zu gehorchen? Das sind Menschen, die sagen, wir glauben an Jesus und sie haben aufgehört, der Wahrheit zu gehorchen. Aber sagen, was willst du? Wir haben Frieden, uns geht's gut. Gott ist groß, Gott ist gnädig. Das Wesen von Glauben an Christus ist, der Wahrheit zu gehorchen. Das ist das Wesen. Nicht der Wahrheit zu lauschen, Sonntag für Sonntag, sondern der Wahrheit zu gehorchen. Da ist die Gnade, da ist der Heilige Geist, der uns bevollmächtigt und der uns erzieht. Und sein Ziel ist Gehorsam. Das ist das Wesen von Glauben an Jesus. Ja, wir lernen Gehorsam. Wir fallen viele Male und wir versagen. Aber wir werden niemals lernen, wenn wir das Ziel nicht zu unserem Ziel gemacht haben. Mein Ziel ist, in allen Dingen Gott zu gehorchen. Mein Ziel ist, in allen Dingen den Willen Gottes zu tun. Ich tue es noch nicht in allen Dingen und ich falle und ich versage und ich brauche Vergebung. Aber mein Ziel ist, ihm zu gehorchen. Das ist mein Ziel und danach strecke ich mich aus. Und das ist etwas total anderes als das Evangelium der billigen Gnade, was wir heute haben. Wo die Gnade die Rettung ist von der Notwendigkeit, Gott zu gehorchen. Das ist, was heute an vielen Stellen verkündigt wird. Die Gnade Gottes rettet dich von der Notwendigkeit zu gehorchen. Und die Gemeinden sind voll von Menschen, die denken, sie sind Kinder Gottes, weil sie eine Karte ausgefüllt haben, weil sie eine Hand gehoben haben, weil sie ein Gebet nachgesprochen haben. Aber sie haben niemals erkannt und entsprechend gehandelt. Mein Jesus ist die Wahrheit. Und ich beuge die Knie und ich mache ihn zum König. Und ich werde lernen, in seinen Wegen zu wandeln. Menschen, die das getan haben, sind belehrbar. Menschen, die durch die Hintertür, durch Fenster in die Gemeinde eingestiegen sind und niemals die Knie vor dem König gebeugt haben, die kannst du daran erkennen, jedes Mal, wenn es an ihr Fleisch geht, treten sie auf die Bremse. Da kannst du über sexuelle Reinheit reden, treten sie auf der Bremse. Da kannst du über Gottes Ordnung in Finanzen reden, da treten sie auf die Bremse. Da kannst du über die Ordnung in der Gemeinde und wie Beziehungen sind, sie treten permanent auf die Bremse. Und Pastoren müssen aufwachen und sie müssen begreifen, sie sind nicht die Versager, aber sie versuchen mit Leuten zu bauen, die überhaupt noch nicht Baumaterial sind. Sie versuchen, ein Haus zu bauen mit Leuten, die alles wollen, nur nicht sich einbauen lassen als geistliche Steine. Und das kann nicht funktionieren. Solche Menschen sind nicht belehrbar, die sind nicht führbar. Ihr Gott ist immer noch ihre Bequemlichkeit, ihre Lust, ihre eigene Begierde. Das ist ihr Gott. Aber wenn das wahre Evangelium verkündigt wird, was ist das wahre Evangelium? Es ist die Axt, die an die Wurzel gelegt wird. Es ist das Kreuz, das die Werke des Fleisches bloßstellt und Menschen dazu überredet, selber freiwillig zum Ort der Hinrichtung zu gehen. Das ist das Evangelium. Und wie viele Gemeinden kenne ich, wo man sich scheut, so etwas zu sagen? Ein Mann Gottes in unserem Land, er sagt, seitdem wir aufgehört haben, in unserer Gemeinde über Sünde zu sprechen, nur noch über die Liebe, die Liebe, die Liebe. Wir sprechen nicht mehr über Sünde. Seitdem wir das tun, ist das Haus voll. Ja, aber ich kenne einige Leute in der Gemeinde und ich weiß, wovon das Haus voll ist. Und Sünde blüht und gedeiht prächtig in diesem Haus. Aber das Haus ist voll. Ihr Lieben, wann wird die charismatische Bewegung von dieser Idee runterkommen, dass Zahlen ein Beweis sind von richtig sein? Dass Wunder ein Beweis sind, dass es der Wille Gottes ist? Wann kommen wir von diesen Dingen runter? Wann übernehmen wir die Maßstäbe, die das Wort Gottes uns gibt? Wann werden wir lernen, Dienste am Wort zu prüfen und nicht an irgendwelchen übernatürlichen Manifestationen? Als gäbe es nur Übernatürliches von Gottes Seite. Wann werden wir lernen, Dinge zu beurteilen, wie die Apostel Dinge beurteilt haben? Wann? Wenn jetzt nicht, wir werden einen hohen Preis bezahlen. Weil ihr Lieben, es kommt eine Tsunami-Welle, die alles übersteigt, was wir bis jetzt gesehen haben. Eine geistliche Tsunami-Wand kommt auf die Gemeinde. Ich bin in Indien gewesen und da haben sie mir gezeigt, kilometerweit auf dem Festland lagen große Fischerboote, kilometerweit vom Strand entfernt, weil diese Tsunamiwelle mit der Wucht und der Geschwindigkeit eines Jumbojets das Land getroffen hat. Und Boote, ich rede nicht von so einem kleinen Zwei-Mann-Ruderboot, sondern große Fischerboote wurden genommen und von dieser Welle kilometerweit aufs Festland geworfen und liegen teilweise da immer noch. Und da kommt eine Tsunamiwelle von Dreck, von Bosheit, von Lüge, von Täuschung, von Gemeinheit, von Irrlehre, von Verführung, von Durcheinander, von Einschüchterung. Es kommt eine Tsunamiwelle auf uns zu. Und die allermeisten Gemeinden, die ich kenne, haben keine Ahnung, was passiert. Sie haben keine Ahnung. Und sie nutzen nicht die Zeit, zu studieren, was das Wort Gottes über die Endzeit sagt. Was ist Verführung? Worin macht sich Verführung bemerkbar? Und wie schützt man sich vor Verführung? Gibt es überhaupt irgendeinen Schutz? Und wenn ja, was müssen wir tun, um diesen Schutz aufzurichten? Nein, wir sind fröhlich, wir feiern Feste, wir sind enthusiastisch, wir sind stark, wir können Kontinente versöhnen. Oh, was wir alles können. Gewaltige Dinge können wir tun. Gewaltigste Dinge. Mir scheint, wenn ich so die Flyer und die Ankündigungen von Konferenzen lese, es wird immer größer, was wir alles tun können. Wir können Nationen transformieren. Eine Webseite habe ich gelesen, unser Ziel ist, christliche Werte in unsere Kultur zu bringen. Ich dachte, lass uns doch bescheiden anfangen und christliche Werte einmal versuchen, in die Gemeinde zu bringen. Und wenn wir das schaffen, dann lass uns sehen, was Gott mit einer Gemeinde tun kann, in der die Werte des Reiches Gottes aufgerichtet sind. Dann lass uns sehen, was Gott dann tun kann an Einfluss in der Gesellschaft. Aber zu träumen, wir bringen christliche Werte in die Gesellschaft. Und bei uns reihenweise fallen die Teenager vom Glauben ab. Reihenweise. Und brechen die Ehen auseinander. Reihenweise. Und wir beschäftigen uns mit allem Möglichen, nur nicht mit dem, was vor Augen ist. Manches Mal sage ich, da kann ein weltlicher Betriebsberater kommen, der nicht an die Bibel glaubt, der Gott nicht kennt, der schaut rein, was wir da tun und sagt, Freunde, ich war jetzt 3 Tage hier, habe mit den Mitarbeitern gesprochen, habe geschaut, wie ihr eure Leitungssitzung macht, habe geschaut, wie ihr die Leute anspricht, wie ihr die Leute prägt und was ihr alles macht. Und ich muss euch sagen, wenn ihr so weitermacht, ihr werdet niemals vorwärts kommen. Niemals. Ein weltlicher Betriebsberater kann sehen, was wir für Dinge tun. Und Heiden, lasst euch nicht ablenken, ich bin noch nicht fertig. Und Heiden kommen rein und riechen die Unechtheit. Riechen die vielen unter den Teppich gekehrten, nicht gelösten Konflikte. Die können kaum laufen, weil da lauter Maulwurfshügel unter dem Teppich vergraben sind. Und wir sagen, haben wir nicht eine schöne Gemeinde, ist das nicht toll bei uns? Und die sind so begeistert, dass viele von ihnen nach einem ersten Versuch gar nicht wiederkommen. Aber wir fragen nicht, hat dir was nicht gefallen? Was ist dir aufgefallen? Uns interessiert die Meinung von Fremden gar nicht. Aber die Fremden sehen Dinge, an die wir uns schon lange gewöhnt haben, an die man sich nicht gewöhnen sollte. Die Fremden sehen diese Dinge. Ein anderes Evangelium. Bin gleich 2 Stunden dabei. Ist gleich fertig. Kann sich nur noch um eine Dreiviertelstunde haben. Bleib locker. Ein anderes Evangelium. Was ist das echte Evangelium? Es ist das Evangelium von Paulus. Und dieser Mann ist so extrem und ich liebe diesen Mann. Er stellt sich hin vor die Galater, vor alle anderen Gemeinden, vor die gesamte Christenheit in der ganzen Welt bis zum heutigen Tage. Und er sagt, mein Evangelium, das, was Gott mir offenbart hat, was ich von keinem Predigerseminar habe, was ich nicht von Menschen habe, was Gott mir offenbart hat und was ich schriftlich niedergelegt habe. Mein Evangelium ist der Maßstab. Und wenn irgendjemand, und mir ist vollkommen egal wer, ein anderes Evangelium predigt, als was ich Paulus gepredigt habe, der sei verflucht. Ich frage mich, wie ein Mann mit einer solchen Einstellung auf die heutigen ökumenischen Partys und Feste so irgendwie wirkt und wie der da so reinpasst. Könnten die Leute, wenn sie ihm 5 Minuten Redezeit geben und er lässt so ein Statement ab, würden sie sagen, ja, das war aber auferbauend. Doch wirklich ein interessanter Gedanke, das muss festgehalten werden. Wenn wir nachher so das Resümee von unseren Tagungen ziehen, dann sollte das unbedingt berücksichtigt werden. Doch, das war ein wertvoller Gedanke. Ein bereichernder Gedanke. Nein, sein Gedanke hat das ganze ökumenische Zeugs zu nichts gemacht. Zu nichts gemacht. Und deswegen passt Paulus nicht auf solche Partys und solche Feste und solche Konferenzen. Und deswegen werden Leute mit diesem Geist da auch nicht eingeladen, sondern nur die Leisetreter, die Politiker, die Wendehälse, die Kriecher, die ihre Seele schon verkauft haben an die Hure. Entschuldigung, dass ich so deutlich bin. Morgen gebe ich euch ein paar Beispiele und dann weißt du, wie soft ich geredet habe. Wir stehen auf Gottes Seite. Und wir nennen Dinge, wie Gott Dinge nennt. Und wenn Dinge für Gott ein Greuel sind und wenn Gott sagt, das ist mir ein Greuel, dann stehen wir auf seiner Seite. Und egal, welche Titel, welche Namen, welche Position, welches Ansehen, wir nennen die Dinge, wie Gott sie nennt. So machen wir uns beim Himmel beliebt. Amen. Das ist die einzige Art und Weise, wie wir Freund werden mit dem Heiligen Geist. Denn er ist der Geist der Wahrheit, nicht der Geist der Diplomatie. Er ist der Geist der Wahrheit. Und er sagt, wir sollen die Wahrheit in Liebe sprechen. Nicht denken, sprechen. Die Wahrheit in Liebe sprechen. Und du kannst sie so lieb und so lächelnd sagen, wie du willst. Die, die die Wahrheit nicht hören wollen, werden sagen, das war nicht in Liebe gesprochen. Und sie mäkeln an der Verpackung rum, meinen aber den Inhalt. So war es immer und so wird es auch jetzt sein. Sie mäkeln an der Verpackung herum, aber sie meinen eigentlich den Inhalt. So halten wir fest, das Merkmal der Endzeit ist religiöse Verführung. Und die religiöse Verführung ist nicht irgendwo schwer zu entdecken und nebulös, und vielleicht bin ich ja auch schon verführt, oder ich werde nie verführt. Die religiöse Verführung kommt durch eine Verkündigung, die nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Ein anderer Jesus, ein anderes Evangelium. Und wenn wir das annehmen, kommt ein anderer Geist. Das heißt, wenn wir es nicht annehmen, wenn wir das Falsche als falsch erkennen und das Falsche als falsch deklarieren und uns davon distanzieren und nicht versuchen, damit eine Gemeinschaft zu haben, nicht versuchen, etwas zu versöhnen, was nicht zusammengehört, wenn wir damit nichts zu tun haben, wir brauchen keine Angst zu haben vor irgendeinem religiösen Geist und irgendeiner Verführung. Wir brauchen keine Angst zu haben. Aber wir müssen klar erkennen, das ist, was die Strategie Satans ist. Die Gemeinde wird geschwächt durch Vermischung. Durch Vermischung. So war es mit Israel. Der Feind kommt von innen. Sie machen Gemeinschaft mit den götzendienerischen Völkern. Und Gott sagt, tut es nicht. Warum? Weil wenn ihr es tut, wenn ihr mit denen Gemeinschaft habt, werden eure Söhne deren Töchter zur Frau nehmen und am Ende werden sie deren Götter anbeten. So, womit beginnt es? Mit Gemeinschaft. Nach Gemeinschaft kommt ein Bündnis. Und nach dem Bündnis kommt die falsche Anbetung. Und das ist das Muster. Und heute werden munter im Namen einer Gott wohlgefälligen Einheit Liebesbündnisse geschlossen, dass es nur so kracht. Mit Menschen, die einen anderen Jesus haben, ein anderes Evangelium. Und niemals im Leben würde Paulus denen den kleinen Finger geben. Niemals im Leben. Er wünschte, er könnte auf solche Partys kommen und würde einmal ein kurzes Statement bringen, aber wahrscheinlich wird es nicht zu Ende bekommen. Aber immerhin, er würde für Gott stehen, für die Wahrheit stehen. Lass uns aufstehen. Herr, wir danken dir für deinen Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit hineinführen wird. Wir danken dir, dass wir uns mit ihm verbinden können. Wir danken dir, dass wir von ihm lernen können, Lüge Lüge zu nennen und Wahrheit Wahrheit zu nennen. Wir danken dir, dass er uns erzieht, dass er uns diszipliniert, dass er uns prägt und dass er in uns Christus hervorbringen möchte. Wunderbarer Heiliger Geist, du Geist der Wahrheit, wir werden dich niemals trennen von deinem Wesen, von deiner Wahrheit. Wir ehren dich, wir unterordnen uns. Wir lassen uns prägen, wir lassen alle Ängstlichkeit fahren und wir werden kühn und gerade und wir nennen Dinge so, wie du sie nennst. Und wir gefallen dir damit. Und wir sind denen, die noch zu retten sind, ein Weckruf. Und wir danken dir, dass du noch viele retten wirst. Und wir danken dir, dass in der Dunkelheit, die immer mehr zunimmt, ein helles Licht scheint. Und du eine Braut haben wirst, die rein sein wird, die klar sein wird und die die Lüge und die Einschüchterung überwindet. Durch Hingabe an dich, wir danken dir von ganzem Herzen. Halleluja. 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 Amen. Amen.